attention.
Nova Stovsten San. En Etzele Strogon, en Tupfel Tijon, oder vielleicht doch ein Hauch von Süßen. Es ist ein Krampf. Ein Kampf. Ein Duell Mann gegen die Tube. Weil da sind wir uns ehrlich. Senfspurt ist Männerspurt. Aber nur weil keine Frau so deppert ist, ein Tableau mit 28 Senfsorten aufzumalen und das dann alles durchzutesten.
Ah, liegt er nach dem Bett oder was?
Ich nehme schon auf, aber ich liege nicht nach dem Bett. Nein.
Ich habe gerade meine Kamera hier eröffnet, aber ich sehe, das funktioniert irgendwie alles nicht so, wie man will. Aber gut.
Tja, wir sind schon mittendrin. 12
Gold. Herrlich.
12 goldene Sekunden wie sagt man so, ein Outtake quasi. Aber den nehmen wir einfach mit rein, weil wir es können.
Und weil man kann das ja immer nicht schneiden.
Nein, das ist völlig unmöglich. Also andere können es. Und vielleicht erwähnen wir dann auch in einer kurzen Weile Leute, die es können, aber ich kann es nicht. Ich habe in dieser Woche, es war very busy week, aber am Mittwoch hatte ich plötzlich mal eine Stunde Downtime, weil beim Tennisturnier in Rom noch genau nichts los war und ich irgendwie die Zeit überbrücken musste vor PSG gegen Arsenal. Und ich habe dann die Wahl gehabt, in meinem Buch weiterzulesen, Im Stein, von Clemens Mayer, wo ich Ultra bin, oder ich hätte auch Testo mir anschauen können in der ARD. Anchorman, ich habe mich für das Buch entschieden, weil weil ich nicht dieselbe Enttäuschung erleben wollte, die du offenbar erlebt hast mit Gangs of London. Und es bricht mir das Herz, dass ich derjenige bin, der es dir ans Herz gelegt hat. Das tut mir leid.
Aber nicht der Einzige. Ich kann dir sagen, nicht der Einzige. Aber wie war denn, nachdem ich dir ja schon ein bisschen was geschrieben habe, bevor ich jetzt hier gleich die Spoiler-Alarm-Klingel kurz läute, um den HörerInnen und draußen die Gelegenheit zu geben, wegzuhören. Wie stehst du denn zu den Punkten, die ich gesagt habe? Würdest du sagen, die sind grundsätzlich valide oder kannst du sie überhaupt nicht nachvollziehen?
Ich kann sie natürlich nachvollziehen, aber ich fand den Zeitpunkt etwas überraschend, wo du mir deine Beobachtungen mitgeteilt hast. Das greift ja in das große Thema unseres heutigen Gespräches. Ich war am Dienstag bei dieser Einladung des DFB. Netterweise, Alex Feuerherd hat mich eingeladen zu einer Schulung, wie denn der VAR arbeitet. Dazu später. Und ich komme also um 23.45 Uhr mit der Deutschen Bahn am Bahnhof München an und fahre dann mit dem Fahrrad von dort nach Hause. Und irgendwie um 0.07 Uhr schreibt mir der Anchorman, dass er es irgendwie bereut, Game of London zu Ende geschaut zu haben. Und ich dachte, wie ich zuerst gesehen habe, du schreibst mir was, dass du vielleicht irgendwas zu diesem absolut absurden Spiel Inter gegen Barca sagen möchtest. Aber okay, dann eben nicht. Elliot kommt...
Das wäre zu sportlich gewesen, da jetzt über dieses Fußballspiel zu sprechen. Aber erzähle weiter.
Ja, gut. Und natürlich ist es absolut legitim. Deine Frage, wollen wir das jetzt spoilern? Soll ich deine
Frage... Klar. Ja, klar. Das weiß doch eh schon jeder. Ich weiß gar nicht, wie lange diese Folgen raus sind.
Naja, es geht halt... Also Elliot, da sind wir uns einig, ist eigentlich der Einzige. Er hat auch Dreck am Stecken. Aber es ist sauberer Dreck, den er am Stecken hat, gewissermaßen.
total sauber. Und wir müssen ja auch sagen, wir müssen ja jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, was das Spoilern anbetrifft. Was mir in Elliot so ein bisschen missfallen hat, je länger diese Serie ging, und ich weiß ja gar nicht, die wird ja vielleicht mit Folge 3, mit Staffel 3 noch nicht mal zu Ende sein.
Doch, es ist vorbei.
Meinst du?
Ja, da geht nichts mehr. Da geht nichts mehr. Alles, was jetzt nichts noch mehr käme, wäre... Ich meine, es war sowieso schon ein bisschen Hanebüchen, was teilweise in der dritten Staffel war. Aber alles, was jetzt käme, also Hanebüchen, trifft es gar nicht. Was jetzt noch käme.
Ja, was jetzt noch käme, wäre Hanebüchen dann sozusagen.
Ja, fast schon. Bitte.
Aber wie gesagt, was ich halt fand, war, dass er wurde, gut, ist ja auch nachvollziehbar, der hat viele Schläge auf den Kopf bekommen, aber er wurde nicht gerade klüger. Je länger die Folgen und je länger die Staffeln gingen. Und dann eben, was mich am meisten, es hat mich fast schon aufgeregt, um mal den Wortschatz von Jens Röber zu verwenden, ihn mir anzueignen, kulturell. Das tatsächlich, also man muss sich jetzt folgende Situation ganz kurz vorstellen. Die Liebe meines Lebens, inklusive der Frucht unserer Liebe und
Oh,
unserer
schön. Sehr,
Lenden,
sehr. Oh, es wird immer besser. Es wird immer besser.
stirbt bei einem Auto. Und jetzt müsste man sich hier Gänsefüßchen vorstellen, gerne unten oder oben, das ist völlig egal. Unfall, Gänsefüßchen dann wieder, diesmal aber wirklich oben. Und natürlich nagt das an mir. Nagen ist gar kein Ausdruck. Es macht mich eigentlich fertig. Es ist alles, weswegen ich morgens eigentlich aufstehe und abends dann widerwillig zu Bett gehe, dreht sich letztendlich darum, dass mir diese Frau und dass mir dieses Kind genommen wurde. Jetzt dauert es aber, berichtige mich, ich schätze mal so 24 Folgen,
Ja, so in etwa.
oder?
Ja,
Circa.
ja.
Bis ich auf die Idee komme, hey, vielleicht schaue ich einfach mal in diesen Karton mit Unterlagen von ihr.
Ja.
Woran hat sie denn zuletzt gearbeitet? Denn
Ja,
sie ist
und das
nicht.
als Polizist, wohlgemerkt. Also Elliot ist ja, oder als Ex-Polizist, oder ich weiß gar nicht, was sein Status ist, aber ja.
Genau, er ist ja eigentlich unehrenhaft durch Übernahme einer diplomatischen Tätigkeit für ein anderes Land entlassener Polizist,
Ach was.
würde ich sagen.
Ja,
Oder
okay.
er hat doch da
Naja.
gesagt, als er mal quasi verhört im Folter, so Halbfoltersinne verhört wurde, hat er doch als Ausrede dann kurz vor dem Schlag, der ihn endgültig ins Irgendwohin befördert hätte, hat er doch dann gesagt, ich bin Diplomat oder ich genieße diplomatische Immunität. So viel Zeit muss sein. Ich weiß das Land schon nicht mehr. Was? Jamaika oder was?
Niemand weiß
Ich
es.
weiß es nicht.
Niemand
Oder
weiß
irgendein
es.
mittelamerikanisches Land. Ich weiß es nicht. Irgendwie so. Und dadurch wurde er dann plötzlich gehen gelassen und damit war auch das Jahr vorbei. Aber, und also er ist, wie Jens Röber schon richtig gesagt hat, er ist Polizist. Keine Ahnung, ob Streife oder ob kurz vor dem Stefan Derrick
Kommissar.
Status. Und seine Frau war ja wohl irgendwie investigative Journalistin oder so, oder?
Könnte sein, ja.
Also er hat ja schon auch so einen Zusammenhang vielleicht so halb hergestellt, dass die Frau da, dass das damit zu tun haben könnte. Also diesen Zusammenhang, der lag ja durchaus sehr nahe. Und dann komme ich tatsächlich dann erst auf die Idee, da mal nachzuschauen, woran hat die zuletzt gearbeitet. Also sorry, das beleidigt meine Intelligenz, das stiehlt mir meine Zeit. Es war auch für mich dann irgendwann die sechste Stunde. Und du merkst, ich hab wirklich versucht, so oft und so gut es geht, diese Folge zu gucken und so brav. Ich habe mich da reingehängt, wie zuletzt bei, jetzt
Ja,
ist mir der Name
wo
tatsächlich.
eigentlich? Wo
Nein,
eigentlich?
bei
Die Toten
was
von
heißt auf Englisch Nachfolge? Succession,
Succession,
natürlich.
ja.
Ich war jetzt bei Confession, aber das wäre auch was anderes. Succession. Von der ich ja auch so ein, da haben wir ja drüber gesprochen, von der ich letztendlich auch enttäuscht war, gerade wenn ich den Hype darum sehe. Und auch hier. Da sind dann zu viele Dinge. Gerade, also so ein roter Faden, der sich durch diese Serie zieht, ist ja der, jagt Jens Röber, er ist der Schuldige. Er und bringt ihn mir lebendig oder tot oder wie auch immer. Und dann kommt er mir eben doch lebendig unter die Finger. Und ich schlage auf ihn ein und plötzlich sagt er, ich war es nicht. Ich war es nicht, Mann. Es war Max Jakob Ost. Der ist der
Oh,
Schuldige.
ja, dann nie, niemals. Max ist für
Wobei
niemals.
wir dann nie ihm glauben würden, natürlich in dem Fall. Ich muss was anderes sagen. Dann sage ich, es war Michael Körner. Ja, also Jens Röber würde sagen,
Das wird mir
ich
glauben.
war es nicht, ich war es nicht, es war Michael Körner. Und ich würde in dem Moment, obwohl ich war mir ja zu 134% sicher, dass es Jens Röber war. Aber dann sagt er plötzlich, es war Michael Körner, ohne mir zu sagen, denn sonst wäre doch das und das nicht so und so. Oder denn hier ist ein Beweis. Oder schau danach. Oder du kannst alle anderen auch fragen. Oder ich weiß es nicht. Sondern er sagt nur einfach, nee, ich weiß nicht. Es war Michael Körner. Und plötzlich sage ich, okay, komm mit, wir suchen ihn. Oder irgendwie so. Das ist mir manchmal zu sehr wirklich, das ist Comic-Style oder das ist Kinderbuch. Oder so, aber das ist mir zu wenig nachvollziehbar in zu vielen Dingen. Oder ich spoil das Ding jetzt durch, ist mir jetzt egal, wenn die Bürgermeisterin
Oh ja.
dann eben plötzlich auf die Idee kommt, ja, lasst uns die Drogen legalisieren, das löst alles. Das ist so ein Thema, Das ist, man, also gerade bei harten Drogen, machen wir uns mal nichts vor, ist das völlig absurd. Oder Jens? Sag doch auch mal was. Es ist völlig absurd. Es ist zu viel absurd und es ist zu viel so, dass man auch sagt, hä? Habe ich da jetzt gerade 7 Folgen oder 8 Staffeln sogar übersprungen oder so? Warum ist das jetzt plötzlich die Lösung? Oder warum ist jetzt plötzlich Michael Körner derjenige, den wir suchen und nicht mehr Jens Röber? Also, und das ist dann nicht im Bereich der dramatischen Wendungen zu packen, sondern es ist für mich einfach drehbuchautorische
Faulheit,
Faulheit.
Faulheit, danke, wir haben es
Ja.
parallel gesagt, Faulheit, ja.
Ja, dann muss es ja auch stimmen, wenn wir das parallel sagen. Und deswegen bin ich ganz ehrlich, bin ich davon enttäuscht. Dann lieber Testo gucken, was Jens Röber offensichtlich nicht getan hat. Denn Testo ist von Beginn an eine Serie. Da lässt man auch mal fünfe gerade sein. Die ist einfach lustig. Die ist, und jetzt kommt dieses Piepen, weil es zensiert wird. Ja, natürlich auch für alle Leute, die gerne mal sowas hören wie, hey, willst du mich ficken, Alter? Weißt du, aber eben in dem Sinne, ey, ich war da bei den und dann haben die mich gefickt und so. Und das ist einfach lustig. Das kann man einfach mal durchgucken und natürlich, keine Sorge, auch da sterben Menschen. Und auch da wird auch mal ein bisschen geprügelt. Aber das ist einfach eine grundehrliche Serie, die ich nur empfehlen kann.
Herrlich,
Aber
herrlich.
auf zu neuen Ufern. Also ich bin jetzt wieder frei
Naja.
für neue Aufgaben, die vor allem natürlich heißen werden, The Last of Us, die aber auch heißen werden, ich werde irgendwann, werde ich den weißen Lotus pflücken und davon berichten. Das ist ja ganz klar.
Ja, ich bin 3 Folgen schon im Weißen Lotus drinnen und möchte jetzt
Von
aber
wie
nicht
viel
zu.
weiß man das überhaupt schon?
Ich glaube,
Wie?
sind es 8, wenn überhaupt. Ja,
Okay.
bin mir nicht sicher. So. Ja, also alles valide Punkte, aber weil Max Jakob Ost gerade angesprochen wurde, jetzt kommt der kleine Bericht. Unterbrich mich bitte zu jeder Zeit, wie du es gerne hättest. Also, am Dienstag also Einladung vom DFB in Köln in den Videokeller zu kommen oder vielmehr von Alex Feuerherdt im Namen des DFB. Der ist ja, glaube ich, jetzt, weiß gar nicht, was sein richtiger Titel ist, aber jedenfalls bei den Schiedsrichtern, ich meine für die Presse zuständig. Jedenfalls Einladung für Podcaster und Influencer. So, ich zähle mich mal zu ersteren. Das wurde mir dann auch von Alex bestätigt. Ich fahre mit dem Zug hin, wie man es halt macht, nehme den frühen Zug um 6:47 Uhr, Workshop beginnt um 13 Uhr, Ankunft Köln-Deutz 11:17 Uhr, erstmals, glaube ich, in der Geschichte der Deutschen Bahn, und zwar natürlich dann, wenn man es nicht braucht, ist der Zug zu früh dort. Nun gut, ich steige also aus, weil es ist da, und dann gehe ich keine 10 Meter vom Bahnsteig weg. Schon höre ich aus dem Hintergrund die sonore Stimme von Max Jakob Ost, Maxi, wie wir ihn nennen dürfen. Und er hat noch einen YouTuber dabei aus München, den Manuel, glaube ich, war es. Ich bin ganz, ganz schlecht mit Namen. Und wir schlagen uns gemeinsam dann die verbliebenen 1,5 Stunden bis zu Beginn des Workshops tot und sitzen dort. Also das ist das Gebäude auch, wo RTL drinnen ist in Köln. Sicherlich nicht alles von RTL, aber vieles. Ja, sitzen dort in so einem kleinen Restaurant und ich sehe irgendwie durch den Spiegel also durch das Fenster des Restaurants, dass Michael Born und Ewald Lienen auch um die Ecke kommen. Und ich habe mir natürlich vorgenommen, Borny, den ich ja noch nie persönlich gesehen hatte, aber ich habe dann Ewald Lienen erkannt, also Borny dann zu begrüßen. Und dann kommt Borny aber von selbst und sagt, ja, die Stimme kenne ich doch. Okay, haben wir uns begrüßt, umarmt, erstmals gesehen, nachdem Borny für 10 Jahre mindestens bei Sportradio 360 mit dabei war. Und dann gehe ich auch rein und sage, hallo, Herr Lienen. Und weil ich ja per Sie bin mit Ewald, naturgemäß. Und hast du Ewald Lienen schon mal getroffen, live an den Pörsen?
Ja, ich habe ihn bei seinem letzten Spiel als Trainer des TSV 1860 München sogar interviewt, bevor er dann nach, ich glaube, nach Griechenland damals gegangen ist. Und hin und wieder schwirrt er ja auch durch die heiligen Hallen von Sky, wenn er bei Sky 90 eingeladen ist.
Ja, also Ewald Lienen ist genauso, wie man sich vorstellt. Es beginnt mal damit, dass er an beiden Handgelenken eine Armbanduhr hat. Warum auch immer, habe ich nicht ergründet, aber es war dann gerade die Eilmeldung durchgekommen, dass Friedrich Merz im ersten Wahlgang nicht zum Bundeskanzler gewählt wurde. So, und dann habe ich mein Handy gezückt, Ewald Lienen hat sein Handy gezückt und wir haben gemeinsam höhere Mathematik betrieben, wie viele Stimmen jetzt gefehlt haben, wer dann nicht gewählt hat und wer nicht. Und das fand ich schon wieder ganz lustig, weil wir sind auf keinen grünen Zweig gekommen, mathematisch. Inhaltlich schon, aber mathematisch nicht. Naja, gut. Und dann geht halt dieser Workshop los und Dr. Jochen Drees hat das Ganze geleitet und ich denke mir, okay, vom Gesicht her, ich hätte es nicht mehr zusammenbekommen, aber nach der Vorstellung wusste ich, er ist es. Und plötzlich steht Sebastian Hellmann da, den wir alle kennen. Und ich denke mir, naja, also der DFB muss ja Kohle haben, dass sie Sebastian Hellmann dafür verpflichten, diese Veranstaltung hier zu moderieren. Aber weit gefehlt. Sebastian Hellmann war als Gast dort geladen. Wusstest du, dass Sebastian Hellmann einen Podcast hat?
Natürlich.
Ja, ich wusste
Ich
es
weiß
nicht.
das, weil ich sklavisch von irgendwelchen Social Media Kanälen immer wieder darauf hingewiesen werde, auf im Grunde alle Menschen, die du gerade genannt hast. Allerdings hat meines Wissens Olli Seidler ja auch noch einen Podcast. Oder ist bei einem oder war bei einem.
Kickerherz.
Ah, das kann sein. Aber den habe ich in der Story von Max Jakob Ost nicht gesehen. Da ging Sebastian Hellmann unverwechselbar. Man sah ihn nur von hinten, aber in dieser typischen Art, wie er da stand, den Kopf leicht schräg hielt, den habe ich sofort identifiziert. Ich habe nicht geschafft, Evalin habe ich auch identifiziert, der stand neben Sebastian Hellmann. Und ich habe nicht geschafft, Jens Huber da zu identifizieren auf den Fotos. Deswegen war ich mir nicht sicher, ist er wirklich da, aber angesichts seiner Erzählungen bisher komme ich fast zu dem Schluss, du warst wirklich dort.
Ich war wirklich dort und ich bin ganz, ganz kurz zu sehen auf einem Video, das Michael Born bei der 16er, glaube ich, bei Insta gepostet hat. Da komme ich rein, der Ewald Lienen sitzt da gerade an dieser VAR-Station und ich komme rein und habe mich gerade ein bisschen am, das muss man doch sagen, spärlichen Buffet genascht. Ich habe mir ein paar Träubchen geholt. Also der DFB hat nicht geklotzt, sagen wir mal so. Aber das war angekündigt, ja.
Aber bericht jetzt genauer. Also, es gab Träubchen. Was gab es noch?
Es gab Brezen und Getränke.
Und Brezen außerhalb Bayerns. Brezen außerhalb Bayerns sind immer ein schwieriges Thema.
War gar nicht so schlecht. Und es gab ein paar Kekse, die, ja, also für einen kleinen Hunger zwischendurch und ausreichend Getränke. Aber niemand war zum Essen dort.
Aber hast du es wie Dre Vogt gemacht und das Bordbistro geplündert auf dem Zug in schöner Regelmäßigkeit?
Das würde ich mich niemals trauen, weil ich hatte ein bisschen was mit.
Sehr gut.
So. Und das war dann, also die Idee war, das Ganze, und das wurde es auch durchgezogen, zwei Teile zu haben. Zuerst schauen wir uns einfach mal gemeinsam kleine Vorstellungsrunde und schauen uns einfach gemeinsam mal ein paar Szenen an und dann gibt es eben so ein Tool, das kenne ich auch aus der Schule, ein Umfragetool. Hättet ihr auch so entschieden? Und wenn nicht, hätte der VAR eingreifen sollen. Und es sind, glaube ich, 15 oder 16 Leute dort drinnen gesessen und es gab bei keiner einzigen Situation von diesen 18 hundertprozentige Übereinstimmung derjenigen, die da waren. Mit anderen Worten, ich glaube, dass das Höchste war, wobei wir das jetzt dann nicht mehr so sklavisch genau ausgewertet haben, war irgendwann mal vielleicht ein 80-20. Das ist also 80% der Befragten, und da haben sie auch frühere Workshops mit reingenommen, derselben Meinung bei der Bewertung einer Spielsituation waren. Und das hat mir schon mit auf den Weg gegeben, dass ich, und ich habe das natürlich dann sofort wieder, so wie ich in München angekommen war und gesehen habe, was der polnische Schiedsrichter bei Barca gepfiffen hat, über Bord geworfen, aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, nie mehr was über die Schiedsrichter zu sagen, weil es fast unmöglich ist, es allen, zumindest, sie müssen es nicht allen recht zu machen, aber generell eine richtige, eine subjektiv für mich richtige Entscheidung zu treffen. Alex Feuer hat das auch gesagt. Also Ewald Lienen zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Situation es war, Ewald Lienen hat eine Situation, hat gesagt, naja, ich glaube, das wäre jetzt so und so zu bewerten, weil ein Spieler doch niemals das und das machen würde. Woraufhin Alex Feuer sagt, das ist spannend, dass du das sagst jetzt, Ewald, weil Tabea Kemme als Ex-Spielerin hat die Situation komplett andersrum bewertet. Und wenn jetzt ein Coach, der mit Spielern zu tun hat und eine Spielerin, die ein und dieselbe Situation zu 180 Grad anders bewerten, wer bin ich dann, der dann sagt, ich habe die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Das bin ich nicht. Das ist das Erste. Das nächste, es ging dann auch, also es wurde ganz, ganz viel über Handspiel gesprochen. Und die Idee wäre gewesen, alle diese 18 Situationen nochmal durchzusprechen, bevor wir dann in den Keller gehen. Es wurde genau eine Situation abschließend behandelt, weil es war nämlich die Handspielsituation. Und was ich extrem spannend fand, gleich zum Auftakt, Dr. Jochen Drees hat eben das, wie ich fand, sehr gut geleitet. Und es ging um das Cucurella-Handspiel. Ja, und es waren sich alle einig. Also ich war mir schon nicht mehr einig, dass Ewald Lienen zum Beispiel gesagt hat, das habe ich dann aber auch nicht weiter thematisiert, weil es nicht wichtig war, dass ein Handspiel immer zu ahnden ist, wenn ein Ball angeblich aufs Tor geht. Und da bin ich jetzt der Meinung, dass die TV-Bilder nicht eindeutig klären, dass dieser Ball aufs Tor geht. Es gibt Einstellungen, wo der Ball nicht aufs Tor geht. Aber was ich spannender fand, ist, dass Dr. Jochen Drees gesagt hat, naja, bei dieser Cucurella-Situation Handspiel hat die UEFA ja lang gebraucht, zuzugeben oder festzustellen, dass es eins war. Aber es gab in dieser Situation wohl auch die Frage, abseits oder nicht. Und ich interpretiere die Ausführungen von Dr. Drees. Es kann natürlich sein, dass ich komplett falsch liege, so, dass, wenn man auf Abseits überprüft hätte, diese Situation abgepfiffen worden wäre, hätten sein müssen, weil ein Abseits eines deutschen Spielers vorgelegen hätte. Punkt. So. Ja, dann haben wir eben diese verschiedenen Situationen durchgenommen und das hat länger gedauert als gedacht. Und spannend nur, wie oft denkst du, ich habe das gleiche Robin auch gefragt, wie oft denkst du, greift der VAR pro Spieltag im Schnitt in der Bundesliga ein? Und zwar so, dass ein Referee, und zwar über alle 9 Spiele gesehen, ein Referee dann rausgeht, um die Situation zu überprüfen. Im Schnitt pro Spieltag. Und zwar wirklich Intervention. Schiedsrichter geht raus und schaut sich eine Situation an.
Also nicht eine de facto Entscheidung, dass man sagt, das war Abseits, wo er nicht rausgeht, was man vorher nicht gesehen hat, sondern tatsächlich diese
Genau. Wie oft denkst du pro
Pitch-Side-Monitor-Geschichten.
Spieltag?
Tippe 1,2 oder 0,8.
Wahnsinn. Robin hat gesagt 10-mal.
Oh nein, um
Und
Gottes Willen, das wäre ja mehr als eins pro Spiel. Nee, nee, das
ja,
glaube ich.
also du liegst, also du bist deutlich drunter nach dem, was wir alle geglaubt haben, mich eingeschlossen, weil ich hätte auch gesagt, im Schnitt vielleicht einmal pro Spiel, aber die Wahrheit ist, dass es knapp weniger als 3 sind. Also
Okay.
wirklich, ich glaube, es war 2,6. Hat mich auch überrascht. Ja. Und was halt wirklich lehrreich war, abgesehen davon, jetzt kommen wir dann gleich in den Keller. Was halt wirklich lehrreich war, auch wenn man zuhört, Leuten wie Jochen Drees oder auch Alex Feuerherd, die Diktion, mit der sie sprechen, ja, wenn sie dann auch eine Situation erklären, ja, er hat eine ruhende Position zum Beispiel. Also das finde ich ja ganz spannend, weil wir das nie so sagen würden oder vielleicht würden wir, aber ja, und das war hochinteressant. Die 2 Stunden sind vorbeigegangen wie im Flug und dann ist man eben runter in den VR gegangen, in den Keller gegangen. Und ich hätte niemals mehr ohne die vielen Perlen, die ich ausgelegt habe, wieder zurückgefunden. Aber 3, 4 Leute, wie man dort reingekommen ist, haben sofort gesagt, das schaut hier aus wie eine Gaming-Station. Und da habe ich schon gemerkt, ich bin kein Gamer. Ich habe es nicht so bewertet. Aber
Für
ganz,
dich
ganz
war das ein ganz
wichtig.
normales Wohnzimmer eigentlich, ne? Mit wahrscheinlich so 7 Monitoren
Ja.
und davor bequemer Stuhl und vielleicht eine Schale mit ein bisschen Gebäck hatten vielleicht auch gefehlt.
Ja, das hat generell gefehlt. Das ist keine Kritik jetzt am DFB, weil es war ja angekündigt. Und ja, und an einer Station sitzen 4 Leute. Es ist eben ein tatsächlicher Video Assistant dort, der dann die Kommunikation mit dem Schiedsrichter pflegt. Aber zur Linken sitzt ein Assistent eben desselben und zur Rechten sitzen 2 Leute, die das technisch betreuen. Und das Spannende ist, der Video Assistant hat 2 Bildschirme. Am oberen Bildschirm läuft das Live-Bild und am unteren Bildschirm läuft 3 Sekunden zeitversetzt das Spiel, das Live-Spiel, also das eben dann plus 3 Sekunden Live-Spiel. Aber in vier, also das war zumindest bei unserem so, es war eine Frau, Ja, Name habe ich natürlich vergessen, weil ich alle Namen vergesse. Dr. Jochen Drees habe ich mir ungelogen aufgeschrieben, weil sonst hätte ich den Namen auch vergessen. Alex Feuerherd konnte ich mir merken. Aber anyway, damit dieser Video Assistant oder die Video Assistentin sagen kann, hoppla, da war was, und 3 Sekunden später schaut sie sich das unten dann in der besseren Auflösung aus verschiedenen Winkeln, aus verschiedenen Einstellungen nochmal an. Und bittet dann eben den technisch Zuständigen rechts neben ihr, ich brauche jetzt mal bitte diese Perspektive, und erst dann, oder vielleicht nimmt sie es davor schon, Kontakt auf mit dem Schiedsrichter und sagt, pass mal auf, da könnte jetzt was sein. Und also diese Überprüfungen hinter, das sehen wir öfter, ja, also dass der Schiedsrichter sich ans Ohr greift und sagt, oder zu verstehen gibt, das wird jetzt überprüft, das gibt es öfter. Und dann durften wir uns halt alle auch mal hinsetzen. I took a rain check. Ich habe mir das angeschaut, weil ich dann auch länger mit dem Alex ein bisschen geplaudert habe im Hintergrund über verschiedene Dinge. Aber nochmal, es war extrem spannend. Es war für mich, und das ist ja auch eine Geschichte. Kearney sagt ja, und wahrscheinlich mit Recht, du wirst immer einen Frame finden, wo du sagen kannst, zum Zeitpunkt des Abspiels war der Spieler im Abseits oder war nicht im Abseits. Und dieser Mythos wurde auch ein kleines bisschen entkräftet, wie ich finde, weil man hat uns dann von der Abspielsituation, wo man gesagt hat, okay, das könnte jetzt eine Abseitssituation sein, gezeigt, 3 Frames. Bei einem siehst du sofort, der Ball ist noch am Fuß. Bei einem siehst du, der Ball ist schon weg. Und beim dritten, da ist ein bisschen blurry, also der Ball ist blurry, leicht verzerrt. Das muss der richtige Frame sein. Und dann wird auch noch übrigens bei dem Spieler, der möglicherweise im Abseits ist, beziehungsweise beim Verteidiger, der dieses aufheben könnte, beim Spieler, der im Abseits sein könnte, wird das Lot auch noch gelegt zum Körperschwerpunkt. Es ist irre, ja, und bei Abseits bin ich all for it. Eigentlich müsste man überall all for it sein. Aber nochmal, das zu entscheiden, ich möchte es nicht und ich werde mich hüten, Schiedsrichterentscheidungen, außer es geht, da sage ich immer noch, wenn ein Schiedsrichter beschimpft wird, wenn es Rudelbildung gibt nach einer Entscheidung, da sage ich immer noch, da lasse ich keine Grautöne zu. Aber ansonsten Hut ab vor denjenigen, die es machen, selbst wenn ich bei vielen manchmal nicht der gleichen Einschätzung war.
Stark. Ein starker Vortrag von Jens Röber, dem ich nur eine Verbesserung auf alle Fälle schon mal hinzufügen möchte. Und zwar geht es beim Lot nicht um den Körperschwerpunkt, sondern um den am weitesten nach vorne gestellten, das am weitesten nach vorne gestellte Körperteil,
Dass ein
beziehungsweise
Tor
eigentlich
erzielen könnte.
genau das ein Tor erzielen könnte. Also Körperteil auch im Sinne von eben die Schulter. Schulter ist ja in dem Sinne, würde man jetzt nicht als Körperteil, aber ich hoffe, wir verstehen uns da. Der am weitesten vorgerückte torerzielbare Punkt eines Spielers. So haben wir es, glaube ich, jetzt komplett richtig ausgedrückt, von dem wird das Lot nach unten gefällt und dann eben auch beim Verteidiger bzw. beim Ball, je nachdem, was jetzt da relevant ist, sodass man das da vergleichen kann. Ich glaube, beim Abseits sind wir ja auch jetzt auf einem guten Weg. Die Premier League hat jetzt dieses halbautomatische Abseits eingeführt, das es ja auch in der Champions League schon gibt, mit dem man eben einen ganz wichtigen Faktor, nämlich die schnelle Klärung des Sachverhalts besser hinbekommt. Denn wenn man da das tatsächlich alles manuell machen muss, dauert das einfach zu lange. Und bei Abseits und bei generell auch Torlinientechnologie sind wir uns ja einig, das ist gut, das ist schwarz-weiß. Aber wie du schon gesagt hast, ne, bei einem Foul ist es dann schon schwieriger, bei Hand ist es oftmals sehr schwierig. Und da ist es halt, finde ich jetzt, bei einem Schiedsrichter gut, wenn ich nachvollziehen kann, ja, der ahndet das halt oder der ahndet das halt nicht, weil er das ganze Spiel über schon macht. Da ist so ein bisschen ziehen am Trikot ist halt nichts. Aber wenn es dann ernsthaft darum geht, jemanden festzuhalten oder so, das pfeift da alles und dann ist das eine klare Linie und dann ist das gut und dann brauche ich auch eigentlich keinen VAR. Aber der VAR, wenn der eben bei Dingen dann nicht nachvollziehbar ist, dann wird es halt immer schwieriger, das zu verstehen, finde ich, weil jeder sieht es am Fernseher, nur er nicht, hat man das Gefühl. Und ja, deswegen, auch wenn das ein tolles Erlebnis war für Jens Röber, bin ich immer noch dem VAR sehr kritisch gegenüber eingestellt.
Naja, tolles Erlebnis. Ich meine, das sind natürlich die Umstände, ja, mit dieser Zugfahrt zurück. Und jetzt sind wir sind schon quasi am Ende angekommen, ja. Mein Zug, der Workshop ging bis 17 Uhr. Ich habe meinen Zug 17:44 Uhr, und bekomme um 16:55 Uhr die grußlose Mitteilung der Deutschen Bahn. Übrigens, ihr Zug wurde gestrichen. Und da denke ich mir schon mal, what the fuck, ja? Wie ist das im normalen Leben? Ja? Das Problem bei der Lufthansa, wie auch bei der Deutschen Bahn, ist ja, du musst davor zahlen, bevor die Leistung erbracht wurde. Und dann sagen sie, ja, jetzt fällt die Zugbindung weg, suchen sich einen anderen Zug. Das geht dann eh alles im DB Navigator, aber es ist halt einfach fucking lästig, ja, weil du einfach denkst, ja, Alter, ich meine, mein Zug ist gestrichen, einfach mal so, weil sie es können. Oder weil sie keine Zeit haben oder warum auch immer. Na gut, dann sucht man einen Ersatzzug, der zum Glück auch schon 45 Minuten Verspätung hat. Und dann fährt man da nach Hause und kommt dann am Bahnhof in München um 23:45 Uhr an. Und irgendwie, ja, ist ja alles gut. Man kann im Zug arbeiten, das ist ja auch schön. Und mit dem Auto kann es auch sein, dass man im Stau ist. Und irgendwann war dann diese 42 Minuten oder wie viel es immer am Ende dann waren, waren ja auch gar nicht ganz so tragisch. Aber ich frage mich halt dann, ich glaube, die Deutsche Bahn sollte einfach ungefähr Zeiten angeben. Kommen noch vor Mitternacht an. Genaue Zeit wird im Laufe des Zuges immer wieder aktualisiert. So war es dann auch. Es war ein
Oder
bisschen
vielleicht
blöd.
eine, entschuldige.
Bitte.
Oder vielleicht gerade jetzt in diesem Transformationsprozess, wo man ja doch, oder ich als blauäugiger Mensch habe doch den Eindruck, jetzt wird was renoviert und gerade zu dieser Zeit, bis eben alles auf Stand ist bei der Bahn, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob wir das noch erleben, wäre es ja vielleicht auch gut, wenn man nicht sagt, okay, wir schaffen es mit diesem Zug hier 278 km/h zu fahren und hier schaffen wir eben nur 212 und hier muss er mit 150 durch und dann ist er insgesamt dann um 22:43 Uhr in München, sondern dass man eben sagt, okay, pass auf, wir könnten hier mit 278 durch, wir nehmen aber eher 250, die schaffen wir immer und sicher. Hier müssen wir mit 100 durch, ja, weniger wird es auch nicht, aber hier bei dem 212er Teil, vielleicht sind das eher ehrliche 190 und somit nehmen wir eine realistische Zeit an von 23:57 Uhr in München oder so. Und dass man eben da nicht auf Optimum geht, sondern eher auf Realität. Und dann entsprechend muss der Zug vielleicht auch nicht immer Vollgas geben, kann aber, wenn er eine kleine Verzögerung hat, eben vielleicht die Zeit besser wieder gut machen, sodass er am Ende wieder eher im Soll wäre. Das wäre so ein Ansatz, den ich vielleicht hätte, um das Ganze. Weil diese Definition auch immer, dass man immer nur sagt, der Zug war verspätet. Aber war es jetzt trotzdem, wie du eben gerade sagst, war es jetzt trotzdem eine schlimme Zeit, in der du ankommst? Also sprich, bist du erst 3 Tage später angekommen? Oder war es jetzt wirklich nur eine Sache von 30 Minuten, 40 Minuten oder so? Und ich glaube, da könnte man schon auch kommunikativ sehr viel deeskalieren, wenn man da ein bisschen andere Ansätze hätte.
Ja, und ich meine, in meinem Alter ist es halt, wenn ich am Nachmittag eine halbe Stunde später ankomme, ist es mir relativ Wurst. Aber am Abend und wenn ich auch noch mit dem Radl dann um kurz vor Mitternacht, was dann eh kein Problem war, es hat nicht geregnet, aber das hat dann noch zu meinem Unmut ein kleines bisschen beigetragen. Aber irgendwie habe ich dann gedacht, okay, so ist es halt einfach. Ich konnte nebenbei ein bisschen arbeiten, also alles halb so wild. Und als i-Tüpfelchen dann noch. Du steigst in München oder an diesem Abend steigt man in München aus dem Zug aus und hörst plötzlich, dies ist ein Probealarm. Bitte verlassen Sie das Bahnhofsgelände. Dies ist ein Probealarm. Auf Deutsch und auf Englisch war es dann plötzlich so, dass es eben kein Probealarm war, sondern da war es ein realer Alarm, warum auch immer. Aber das sind nur kleine Facetten, die dann am Ende die Reise umso erinnerungswürdiger gemacht haben.
Warum habe ich jetzt auf der Rückfahrt nicht den Namen Max Jakob Ost gehört? Es gibt für mich nur zwei Möglichkeiten. Die eine wäre, Max Jakob Ost hat dich nicht eingeladen, seine Limousine zu nehmen ab Köln-Deutz zurück nach München. Variante zwei wäre, Max Jakob Ost wollte nicht den Aufschlag für die erste Klasse zahlen, um neben dir sitzen zu können. Was war es tatsächlich?
Das ist der dritte Grund, dreieinhalb Gründe. Also erstmal, Max würde sich natürlich in der Öffentlichkeit nie mit mir zeigen und wer kann es ihm verdenken? Ja? Das ist mal das Erste. Zweitens, Max ist mit großem Gepäck gekommen und ich sage, bleibst du eine Woche? Er sagt, nein. Er bleibt einen Tag und hat am nächsten Tag ein Interview aufgenommen. Natürlich, wie gesagt, ich kann mir keinen Namen merken, habe schon vergessen, mit wem es war. Aber dieses Interview hat in Köln stattgefunden und er hat das große Video-Equipment mitgehabt. Also Max ist erst, und ich hoffe, er ist gut angekommen, ich gehe davon aus, dass er gut angekommen ist, am Mittwoch zurückgefahren. Und das konnte ich natürlich nicht, weil ich auch noch andere Verpflichtungen habe. Das ist der
Wir haben
einzige
ja
Grund.
anderes. Wir haben ja anderes zu tun. Ich kann übrigens auch was Tolles berichten.
Ja, aber
Ich
bitte.
habe auch was erlebt, tatsächlich. Wir haben mittwochs immer eine Tennisbesprechung,
Ja.
bei der man sich von zu Hause zuschalten kann. Es sei denn natürlich, man befindet sich in den heiligen Hallen von Sky, dann kann man da auch in einem Konferenzraum teilnehmen. Und da hatten wir diesmal auf das Engagement zurückgehend des Kollegen Andreas Thies einen Experten der Firma Tennis Data Innovations, wenn ich das jetzt überhaupt richtig bis dahin richtig auf die Reihe gekriegt habe, aber ich glaube, diese Firma, von der er war, die kommt daher. Und im Fußball beschäftigt man sich ja immer sehr viel mit Statistik und mit diesen Expected Goals. Das ist ja da irgendwie jetzt so, dass der heiße Scheiß, wie man sagen könnte, im Fußball, weil das ist endlich mal so eine Statistik, die hat irgendwie kein anderer Sport und das ist so der Earned Run Average des Fußball so ein bisschen, wo andere sagen würden, hä, was ist das? Und ja, da haben wir da im Fußball was Tolles. Und im Tennis ist man da ja mittlerweile jetzt auch schon seit ein paar Jahren ganz weit und hat jetzt in den letzten Jahren diese Quality-Statistiken herausgebracht. Ich weiß nicht, inwieweit die für deinen Arbeitsalltag im Tennis eine Rolle spielen, aber gerade auch in Live-Übertragungen sieht man dann eben immer mal so Shot-Quality.
Ja, Quality of
Oder
Return.
wie viel ist ein Spieler im Angriff? Wie viel ist ein Spieler in der Verteidigung? Und was mich wirklich fasziniert hat, war, er hat dann erzählt, wie diese Statistiken zustande kommen, dass ein Ball getrackt wird, eben durch dieses System, das auf den meisten Plätzen Hawkeye heißt und das man unter Hawkeye ja größtenteils kennt, ist klar, da wird eben Ballgeschwindigkeit, Ballwinkel und so weiter, wird da genau registriert und entsprechend wird dann berechnet, wo kommt der Ball auf, ist er also innerhalb, außerhalb. Aber, also das ist auch eine Statistik, die wird dort mit einberechnet, aber auch die Spieler werden detailliert getrackt. Da geht es darum, wo steht der Spieler? Okay, das ist noch einfach. Steht er jetzt einen Meter hinter der Grundlinie? Steht er im Feld? Steht er 7,50 Meter hinter der Grundlinie schon in den Blumenrabatten oder wo auch immer? Das wird getrackt, aber eben auch, ist das die Idealposition wieder in der Mitte des Feldes, also eine, wie soll man sagen, eine Allround-Bereitschaftsposition, um das ganze Feld abzudecken, steht er ein bisschen schlecht, weil er eben gerade in einer anderen Ecke zu tun hatte oder so. Steht er balanciert da oder ist er so ein bisschen, wenn er jetzt den Ball schlägt, eben so in der Novak Djokovic-Grätsche schon beschäftigt? Ist der Schläger so, dass er ein bisschen hinter dem Körper ist, sodass er eben super defensiver Schlag ist, weil er froh ist, er kommt da gerade dran? Oder trifft er den Ball eher früh vor dem Körper? Das kommt alles rein in eine Berechnung und noch viel mehr, um dann am Ende, da hat er auch so ein Beispiel gezeigt, tatsächlich bei einem Ballwechsel bei jedem Schlag eine Zahl zu generieren. Zwischen 1 und 10.
Okay.
Also das ist jetzt ein Ballwechsel und was ich, Jens Höber steht auf der anderen Seite des Netzes und sagen wir, Paul Häuser steht auf der einen. Wenn ich jetzt sagen würde, ich stehe da, dann wüssten wir, der Ballwechsel wäre relativ kurz. Und dann könnte quasi immer so eine, das war jetzt eine 6, das war jetzt, dann schlägt der eine zurück, dann ist das jetzt eine 7, der nächste Schlag ist vielleicht eine 8. Und gerade wenn du einen super schwierigen Winkel, super, also auch die Höhe, wie der Ball übers Netz fliegt, kommt da rein, einen super flachen Ball mit starken Winkel, kurz cross irgendwie übers Netz drischt, dann ist das tendenziell vielleicht eine 10. Wenn du aber jetzt von der Grundlinie eine Vorhand schlägst, die noch im Aufschlagfeld aufkommt und super kurz ist und mehr oder weniger unambitioniert, dann ist das jetzt von mir aus nur eine 2. Die wirst du jetzt dein Profi-Tennis se selten sehen, so eine Zahl, aber nur so als Beispiel. Und so kommen diese ganzen Statistiken zustande. Und da muss ich sagen, das fand ich super interessant, was da eben alles getrackt wird, welche Rechenleistung und auch welche Datenmengen da ja erzeugt werden für sowas tendenziell A, fast schon Belangloses und ja auch doch super inflationär Vorkommendes, wie eben einen ganz normalen Ballwechsel, ja, wo man jetzt nicht nur sagt, der Aufschlag ist wichtig, dann vielleicht noch der Return und dann betrachten wir den Winner. Nee, es wird jeder einzelne Schlag genau betrachtet, es wird jede einzelne Feldposition des Spielers, wie steht er zum Ball, wie bewegt er sich und so weiter betrachtet. Und dann eben auch die Definition, wann ist der Spieler in der Defensive? Und wenn er aus der Defensive einen Punkt macht, dann ist das eben ein Steal, also ein
Ja,
geklauter Punkt
das
quasi.
ist mir gestern auch mal aufgefallen. Erstmal so richtig Stil. Ja.
Und so wird das alles eben definiert. Das fand ich super interessant und das war Teil meines Mittwochs. Ich wollte
Schön.
nur sagen, dass ich auch mal andere Dinge tue, als
Ja.
nur versuchen, bei Serien Jens Röber
Voranzukommen.
hinterherzukommen.
Ja, nee,
Ja.
voranzukommen, voranzukommen. Na, schön,
Warum
schön.
voran? Du hast doch Gangs of London schon längst
Ja,
geguckt.
das stimmt. Aber Testo eben noch nicht.
Ja, das schon. Das
Steigt
ist
der
richtig.
HSV an diesem Wochenende auf?
Ah, ich stecke so ein bisschen in der Vorbereitung für dieses Wochenende und da gehört das Spiel HSV gegen Ulm tatsächlich dazu, weil ich dieses Tuschespiel, wie wir es ja schon längst etabliert haben, auch wenn ich nicht weiß, ob vielleicht Simon Terodde diesmal dabei ist oder Tusche oder beide, vielleicht alle.
Alle.
Wie bringe ich den Satz jetzt zu Ende? Am besten gar nicht. Ich bereite das also ein bisschen vor und eben auch die Konstellation. Und es kann ja sein, dass der HSV schon praktisch aufgestiegen ist zum Zeitpunkt, zu dem das Spiel angepfiffen wird, weil kurioserweise alle, die da mit diesem Spiel Tabellen konstellationstechnisch zu tun haben, ja schon Freitag bzw. Samstag spielen. Ähnliches wie Ulm. Ulm ist im Grunde ja auch schon fast abgestiegen, wenn Münster am Tag davor, ich glaube, die spielen bei der Hertha, gewinnen sollte zum Beispiel, dann wird es für Ulm auch super eng auf der anderen Seite. Und also beim HSV gerade mit diesem Torverhältnis und eben mit dem Punktevorsprung alles andere, als wenn ich jetzt sage, ja, also steigt der HSV auf, ja, wäre schon ganz, ganz dicht dran, dass es bei so einem VAR-Workshop nicht mal Traum gegeben hätte. Insofern sage ich ja.
Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio 360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.